Warum findet man die lukrativsten Immobilienprojekte als Privatperson nicht im Internet? Und wie hast du die Chance, an genau diese Objekte trotzdem heranzukommen, um wesentlich cleverer, deutlich besser in Immobilien zu investieren? Darüber spreche ich in meiner heutigen Show.
3, 2, 1, go! You're tuned in to Patrick Griner's podcast show, Your Best Investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money, and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
Okay, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Ausgabe meiner Show Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Griner. Ja, und ich freue mich, dass du heute zu dem Thema Immobilien hier wieder mit eingeschaltet hast. Ich habe es in den letzten Shows immer wieder mal erwähnt, dass ich hin und wieder Anfragen bekomme, wenn es um das Thema Immobilien geht. Wo liegt der Unterschied zwischen einer Kapitalanlageimmobilie und einer selbstgenutzten Immobilie? Oder ich bekomme Anfragen, wie man beispielsweise eine vergünstigste oder eine clevere Immobilienfinanzierung auf die Beine stellt und welche Parameter macht letztendlich die Lukrativität eines Immobilienprojektes überhaupt aus. Und ich habe eure Fragen gesammelt und mir hierzu einen Spezialisten heute in die Show eingeladen, mit dem ich eben ganz genau über dieses Thema sprechen werde. In diesem Sinne, schnallt euch an, ihr werdet viele, viele Insider-Informationen heute erfahren, wenn es um das Thema Immobilien und Immobilienfinanzierung geht. In diesem Sinne, lasst uns direkt starten.
Good morning, this is your wake-up call.
Okay, heute ist bei mir zu Gast Thomas Sasse und mit Thomas arbeite ich mittlerweile schon seit 2 Jahren zusammen. Er ist Immobilienspezialist und wir haben hier gemeinsam schon viele, viele Projekte für unsere Mandanten umgesetzt. Und weil ich immer wieder Anfragen zu dem Thema, was zeichnet eigentlich eine rentable Immobilie aus, weil diese Anfragen immer wieder kommen, habe ich mir gedacht, ich nehme Thomas einfach mal mit in dieses Podcast-Interview. In diesem Sinne, lieber Thomas, herzlich willkommen in meiner Show und für alle die dich bisher noch nicht kennen, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über dich.
Ja, hallo Patrick, vielen Dank für die Einladung. Ich nehme die Gelegenheit wahr, hier ein bisschen was zum Thema Immobilie, auch zu meiner Person zu erzählen. Und von Haus aus, ich bin gelernter Banker, Sparkassler, habe da 10 Jahre lang gearbeitet, meine Ausbildung auch gemacht und da habe ich die ersten Berührungspunkte zum Thema Immobilie gehabt. Bin sehr schnell auch in das Thema reingewachsen, was nicht nur die Kundenberatung angeht, sondern auch das Betreuen von Beratern, von Spezialisten in anderen Fachbereichen, dass ich da unterstütze. So sind wir ja auch zusammengekommen und betreue das Immobilienthema im Grunde jetzt schon seit 15, 16, 17 Jahren. Hab da die verschiedenen Entwicklungen natürlich auch mitgemacht, die wir jetzt gerade in Deutschland sehen. Seit der Finanzkrise ja ganz anderes Standing in dem Bereich als zuvor. Für mich natürlich sehr spannend, weil das Immobilienthema immer stärker in den Fokus rückt. Und insofern in allen Bereichen sehr fit, würde ich sagen. Nicht nur was die Immobilie und die Standorte angeht, sondern auch was die Bauträger angeht. Ich kenne sehr viele Bauträger. Erfahrung ist natürlich da, mit welchen darf man arbeiten und welche nicht. Was unterscheidet den guten vom schlechten Bauträger? Und nach wie vor für mich ein super spannendes Thema mit vielen Ideen, die ich gerne mit dir teile.
Sehr schön. Das erste und für mich mitentscheidendste, was ich von dir gelernt habe, war der folgende Punkt. Die besten Immobilien findest du nicht im Internet. Also nicht klassisch bei Immobilien-Scout24, Immonet und so weiter und so weiter. Das war für mich damals, als wir uns unterhalten haben, sehr überraschend für die Podcast-Community. Kannst du einmal ganz kurz erklären, warum das eben so ist, warum du einfach die rentabelsten Objekte als Privatperson nicht über die üblichen Plattformen finden kannst?
Gerne. Dazu muss man erstmal verstehen, wie funktioniert Immobilien-Scout, beziehungsweise wer nutzt das? Im Grunde ist es so, dass ich auf Immobilien-Scout24 eigentlich 3 verschiedene Anbieter finde. Das eine ist der Privatanleger, der sagt, ich habe hier ein Objekt, das möchte ich verkaufen. Ja. Das ist erstmal aus meiner Sicht heraus unkritisch, weil der will sich einfach den Makler sparen. Der zweite, den man da antrifft, ist der Bauträger selber, der sagt, ich habe hier ein neues Projekt und das möchte ich gerne über den Immobilien-Scout verkaufen. Mhm. Habe neben dem Schild, was ich aufstelle an der Baustelle, einfach ein zweites Medium. Auch das ist unkritisch. Da habe ich aber halt nur eine Zielgruppe, nämlich denjenigen, der Neubau macht. Den finde ich auf Immobilien-Scout. Das mag passen, muss aber nicht passen zu meinen Anforderungen. Und der Immobilienmakler, der nutzt Immobilien-Scout im Grunde genommen als letzte Möglichkeit, weil er geht so vor. Der Immobilienmakler hat, wenn er ein schönes und ein passendes Objekt, ein gutes Renditeobjekt reinbekommt, 3-4 Schubladen an seinem Schreibtisch. Die zieht er nacheinander auf. In jeder Schublade liegen 10 oder 15 Telefonnummern. Die ruft er an und sagt, pass auf, ich habe hier ein tolles Objekt, willst du es kaufen? Wenn die Nein sagen, geht dann die nächste Schublade und so weiter. Das heißt, hat er alle aus der Schublade weg, dann hat er eventuell noch, ich sag mal, vielleicht eine Datenbank, wo er ein Newsletter rausschicken kann, weil die irgendwann mal gesagt haben, wenn du was Tolles hast, sprich mich gerne an. Dann haut er ein Newsletter raus oder eine E-Mail und guckt, wollen die das haben. Mhm. Wenn die alle Nein gesagt haben, dann geht der Immobilienmakler damit auf den Immobilien-Scout. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, warum haben so viele vorher gesagt, das Objekt lieber nicht. Mhm. Und jetzt landest du halt auf dem Immobilien-Scout, dann sollten es deine Kunden nicht kaufen. So, und deswegen findet man da durch Zufall natürlich passende Objekte, aber die guten Objekte gehen alle unter der Hand weg. Oder die Bauträger sagen, ich brauche den Immobilien-Scout nicht, ich kriege die Objekte auch so verkauft, dann sparen sie sich einfach die Kosten. Mhm. Und deswegen ist der Immobilien-Scout nicht unbedingt die erste Instanz, wenn ich eine Kapitalanlage-Immobilie suche.
Okay, das habe ich verstanden. Der zweite Punkt ist immer wieder die Diskussion, wenn ich eine Immobilie kaufen möchte, kaufe ich zuerst eine eigengenutzte Immobilie oder eine Kapitalanlage? Oder um das mal andersrum zu formulieren, was würdest du sagen, ist eine eigengenutzte Immobilie eine Verbindlichkeit oder doch schon auch ein Vermögenswert im Vergleich zur Kapitalanlage?
Also die Diskussion wird sehr oft geführt und auch sehr breit gefächert, weil es gibt viele Argumente für die eine oder für die andere Seite. Aus meiner Sicht heraus ist die eigengenutzte Immobilie kein Vermögenswert an sich, weil ich keine Rendite damit erzielen kann. Das heißt, ich mache ein einfaches Beispiel. Ich habe eine Immobilie finanziert. Ich habe die Finanzierungskosten natürlich zu beachten. Das heißt, man kann ja selber einmal hochrechnen, wenn ich jetzt einen Kaufpreis von 200.000 Euro für die Immobilie habe, noch die Zinsen obendrauf rechne, dann hat mich die Immobilie natürlich, wenn ich sie abbezahlt habe, viel mehr gekostet als die 200.000. Mach mal ein Beispiel, mit Zinsen habe ich 300.000 für die Immobilie bezahlt. So. Das Geld ging ja alles aus meiner Tasche heraus. Das heißt, ob ich jetzt die Immobilie erwerbe oder ich sage, ich lege das Geld unter das Kopfkissen. Ich habe in beiden Fällen keine Rendite. Das heißt, ich kann die Eigennutz der Immobilie nur mit meinem eigenen Geld entschulden und ich habe den Wert dastehen. Wenn ich jetzt die Zinsen obendrauf rechne, dann muss die Immobilie, die heute 200.000 gekostet hat, in 20 Jahren, in 25 Jahren, wenn ich sie entschuldet habe, ja eigentlich mindestens 300.000 wert sein, damit ich kein Geld verloren habe. Ja. Weil ich habe ja mit den Zinsen 300.000 dafür bezahlt. Und das ist eigentlich sowas, wo man davon ausgehen kann, ist es also linke Tasche, rechte Tasche. Ich habe dann halt kein Geld, sondern einen Sachwert da stehen. Wenn ich davon ausgehe, dass der Sachwert eine Inflation mitmacht, dann vielleicht diese 50%, die ich an Zinsen gezahlt habe, eben nicht mehr. Mhm. Und wenn ich eine Kapitalanlageimmobilie habe, muss ich im Verhältnis viel weniger eigenes Geld einsetzen, weil ich den Mieter habe, der mir hilft, das zu entschulden, eventuell das Finanzamt, je nach Modell. Und insofern ist es für mich weniger die Frage, eigengenutzte Immobilie als Kapitalanlage, sondern die Frage, möchte ich in einem eigengenutzten Objekt wohnen, ist das für mich ein Wohlfühlfaktor. Mhm. Kapitalanlage-Thema würde ich da vollkommen rausnehmen.
Okay. Jetzt gibt es in dem Zusammenhang allerdings häufig auch das Argument, dass viele, die in einer eigengenutzten Immobilie wohnen, sagen, ja, ich habe das bewusst so gemacht, denn ich erziele vielleicht keine nennenswerte Rendite damit, aber ich spare mir meine Miete, die ja sonst an den Vermieter geht. Wie betrachtest du dieses Argument?
Also sehe ich positiv. Mhm. Da bin ich auch der Meinung, wenn das ein Argument sein sollte, für den Käufer dieser eigengenutzten Immobilie meine Miete zu sparen, dann definitiv. Das ist aber auch wieder in Anführungsstrichen kein Kapitalanlagethema. Weil das ist für mich eher ein Thema der, ich nenne es jetzt mal Opportunitätskosten. Das heißt, statt mein Geld an den Vermieter zu geben und zu verschenken, in Anführungsstrichen, baue ich mir damit natürlich ein eigenes Vermögen auf. Aber auch wieder keine Rendite. Aber ich habe natürlich einen Kostenfaktor verschoben. Das heißt, ich erhöhe nicht das Vermögen des Vermieters, ich erhöhe mein Vermögen. Die Überlegung ist definitiv da. Die Frage ist natürlich, und das hält viele davon ab, eine Kapitalanlage, Immobilie, beziehungsweise eine eigengenutzte Immobilie zu kaufen, nämlich die Frage, weiß ich heute schon, wo mein Lebensmittelpunkt im Rentenalter sein wird?
Ja.
Die sagen, ich bin bewusst zur Miete heute unterwegs, weil ich, angenommen hier im Umkreis Düsseldorf, aktuell meinen Arbeitsplatz habe, aber mein Ziel ist vielleicht ins Ausland zu gehen später, auf Mallorca oder wo auch immer meinen Lebensabend zu verbringen, oder ich sage, ich möchte später in den Alpen oder an der Nordsee wohnen oder wie auch immer. Dann gehen viele halt hin und sagen, solange ich das nicht weiß, lebe ich zur Miete. Oder wiederum auf der anderen Seite, die sagen, ich weiß heute, ich habe eine Kundin als Beispiel, ich hatte eine Kundin, die sagt heute, ich weiß, dass ich später in Berlin oder in Potsdam meinen Lebensabend verbringen möchte. Mhm. Die hat halt heute eine Kapitalanlage Immobilie in Potsdam gekauft und hat gesagt, da hilft mir mein Mieter, die zu entschulden. Und wenn ich dann soweit bin, dass ich sage, ich gehe in Ruhestand, habe ich meine Traumwohnung heute schon gefunden und muss nicht erst in 20 Jahren danach suchen.
Ja.
Das ist dann wieder eine andere Wertigkeit. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Trennung nimmt zwischen Kopf und Bauch. Mhm. Kopfentscheidung ist aus meiner Sicht heraus immer das Thema Kapitalanlage und Rendite. Und Bauchentscheidung ist das Thema eigengenutzte Immobilie oder Miete. Will ich das? Weiß ich, wo ich hin möchte und hingehöre? Insofern ist das sehr differenziert zu betrachten. Aber das eine schließt das andere auch nicht aus.
Ja, okay. Jetzt geht's in meiner Show ja speziell um das Thema Geld und Geld in Anlagen, Rendite und wie werde ich vermögend. Und mir ist mal aufgefallen, dass besonders vermögende Menschen eben sehr, sehr selten eine eigengenutzte Immobilie haben und eben in verschiedensten Städten oder in dem Speckmantel einer großen Stadt verschiedenste Immobilien haben. Wenn ich jetzt noch zu Beginn am Anfang stehe und sage, okay, ich habe ein gewisses Kapital zur Verfügung und habe weder eine eigene genutzte Immobilie noch eine Kapitalanlageimmobilie und möchte jetzt meine erste Immobilie kaufen. Was würdest du empfehlen? Was soll er zuerst kaufen? Eine eigen genutzte Immobilie oder die Kapitalanlageimmobilie?
Da ist es auch wieder sehr differenziert zu betrachten. Es ist natürlich eine sehr individuelle Entscheidung von jemandem. Mhm. Aber meine persönliche Erfahrung ist die, wenn ich mit Kunden zusammenkomme, die sagen, wir sind schon auf der Suche nach einem eigengenutzten Objekt. Wenn ich dann mal frage, wie lange suchen Sie denn schon? Dann kommt oft die Antwort, ja, 3, 4, 5 oder 6 Jahre, weil die Anforderungen an ein eigenes Objekt natürlich sehr hoch sind. Bevor ich was kaufe, wo ich selber einziehe, muss alles passen. Mhm. Das muss vielleicht nicht die Traumimmobilie sein, aber es muss die Immobilie sein, wo ich sage, da fühle ich mich die nächsten 10, 15 Jahre drin wohl. Heißt, die Kriterien, die ich an den Tag lege, führen dazu, dass ich relativ lange suche, bis ich was finde. Mhm. Und die Zeit geht natürlich verloren, weil die Zeit kann ich auch dafür nutzen, ein Kapitalanlageobjekt zu erwerben und hier schon zu tilgen. Das heißt, ich baue im Grunde genommen in der Zeit meine Schulden ab, wenn ich sogar in Inflationsphase reinrutsche, der Sachwert steigt, die Schulden werden weniger und ich baue mir mit dem Gap, den ich dann habe, ein Vermögen auf. Okay. Und das ist etwas, was ich vielen Kunden empfehle, die heute auf der Suche sind nach einer eigengenutzten Immobilie. Doch zu sagen, okay, du weißt gar nicht, wann du die findest, überleg dir heute mit einer Kapitalanlageimmobilie anzufangen. Und wenn du dann tatsächlich irgendwann in der Zukunft deine Immobilie gefunden hast, dann setz die noch on top. Wichtig ist natürlich da zu gucken und zu achten, welche Bonität hat der Kunde? Ist der in der Lage, beides miteinander zu kombinieren? Ganz wichtig seit diesem, beziehungsweise seit letztem Jahr, wir haben schon 2018, ist das Stichwort Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Da achten die Banken extrem drauf und rechnen sehr stark den Kapitaldienst aus. Kapitaldienst bedeutet, ist der Kunde in der Lage, die Rate zu leisten, auch wenn mal eine Miete ausfällt?
Ja.
Dadurch rechnen die Banken aktuell halt Mieteinnahmen extrem schlecht. Die Kosten lassen sie stehen, rechnen die sogar vielleicht ein bisschen höher, als sie tatsächlich sind. Dadurch ergibt sich halt eine Differenz. Und wenn der Kunde in der Lage ist, die zu tragen, überhaupt kein Problem. Und das ist halt wichtig auch für einen Immobilienberater, nicht nur auf die Immobilie zu gucken, sondern auch zu sagen, okay, welche Belastung kann dir daraus entstehen? Bist du kapitaldienstfähig für eine Bank? Und wenn da ein Haken hintergemacht werden kann, vielleicht sogar bei 2 Immobilien, dann ist es kein Problem, beides miteinander zu kombinieren und beides miteinander zu verbinden. Sollte es eng werden, was den Kapitaldienst angeht, ist aus meiner Sicht heraus die Pflicht eines Immobilienberaters, dem Kunden zu sagen, immer erst die eigengenutzte Immobilie, weil wenn da mal was schief geht, dann wird es schwierig. Aber, vielleicht als kleiner Exkurs, ich kann natürlich auch hingehen, wenn ich eine Kapitalanlageimmobilie gekauft habe und ich habe hier, und das ist ja das Wesentliche, warum ich als Spezialist zur Seite stehe, das Wesentliche, dass ich einen vernünftigen Standort habe, eine vernünftige Lage habe, dann kann ich natürlich auch sagen, wenn ich in 5 Jahren das Traumhaus für mich gefunden habe, verkaufe ich meine Kapitalanlageimmobilie wieder. Mhm. Ich habe das Darlehen weiterhin. Das nutze ich natürlich dann für mein eigenes Häuschen, führe einen sogenannten Pfandtausch durch, tausche das eine Objekt gegen das andere aus und habe dann wieder nur ein Darlehen. Das muss ich dann alleine bedienen, aber ich habe nicht die Notwendigkeit, 2 Darlehen gleichzeitig bedienen zu müssen und eventuell, dass die Bank sagt, das funktioniert bei Ihnen nicht. Okay. Also die Option ist immer noch da, aber eigentlich ist eine Immobilie langfristiges Investment und man sollte mindestens 10, 15 Jahre da als Ziel haben und nicht sagen, okay, nach 5 Jahren kann ich ja wieder verkaufen.
Okay, verstanden. Jetzt habe ich sehr häufig, dass ich Anfragen bekomme von Kunden, die eine Kapitalanlageimmobilie kaufen wollen und im nächsten Step immer direkt die Anfrage kommt, aber nicht so weit weg. Also am besten so um die 30 Kilometer um meinen jetzigen Wohnort. Falls mal was ist, kann ich schnell hinfahren. Auch darüber haben wir beide uns schon oft unterhalten. Deswegen hier an der Stelle mal meine Frage, wie betrachtest du ein solches Auswahlkriterium?
Also es ist erstmal nicht verkehrt, das als Anforderung zu haben. Es ist natürlich immer abhängig davon, wo wohne ich denn? Mhm. Habe ich jetzt einen Kunden, der aus welchen Gründen auch immer einen kleinen Landsitz in der Eifel hat, halte ich es für schwierig zu sagen, 30 Kilometer um den Kirchturm drumherum, dann bin ich halt immer noch in der Eifel. Und die Eifel ist vielleicht als Immobilienstandort aktuell nicht so gefragt. Jetzt kann ich aber auch Kunden haben, da haben wir auch schon drüber gesprochen, der sitzt halt in Köln. Köln ist als Immobilienstandort definitiv ein guter Standort. Da bemühe ich mich natürlich, diesen Anforderungen gerecht zu werden, weil ich halte es nicht für falsch, in Köln oder im Speckgürtel von Köln eine Immobilie zu haben. Jetzt kann es natürlich gerade sein, dass wir aktuell die Anforderungen des Kunden nicht erfüllen können mit einer Immobilie in Köln, aber vielleicht mit einer Immobilie, die in Berlin oder die in der Nähe von Frankfurt oder wo auch immer steht. Da ist die Frage, ist der Kunde so flexibel, dass er sagt, die Immobilie an sich ist für mich ja nur eine Kapitalanlage. Dieses Thema in der Nähe, häufig ist es so, dass der Kunde sagt, dann kann ich mal hinfahren und gucken, ob alles in Ordnung ist, beziehungsweise ich bin in der Lage einzuschätzen, ist die Straße, wo das Objekt steht, auch wirklich gut. Mhm. Das kann ich verstehen, aber auf der anderen Seite, ich frage die Kunden dann oft, lieber Kunde, hast du Aktien im Depot? Okay, was hast du denn drin? Ah, eine Siemens. Wunderbar. Siemens hat ja jetzt nicht den Sitz hier um die Ecke, sondern in München. Fährst du dann auch mal hin nach München und guckst, ob das Firmengebäude noch steht? Ob das gut gepflegt ist und der Rasen gemäht ist? Interessiert dich doch nicht. Was interessiert dich bei Siemens? Die Rendite. Und genau das muss bei der Immobilie der Fall sein. Das heißt, ich als Spezialist achte auf Standort, auf Bauträger und so weiter. Das heißt, es gibt natürlich Auswahlkriterien und Prüfkriterien, die ich auch offenlege den Kunden gegenüber. Und dann spielt nur noch die Lage eine Rolle. Das heißt, ich mache natürlich eine Makro- und eine Mikroanalyse. Das heißt, wo steht das Objekt? Ist der Standort sinnvoll für ein Immobilieninvestment? Und wo innerhalb dieser Stadt steht das Objekt? Also eine Mikroanalyse. Ist die Straße, wo das Objekt steht, sinnvoll oder nicht? Mhm. Und dann sollte für einen Kunden eigentlich nur noch das Thema Rendite, Lage eine Rolle spielen und nicht, ist es in unmittelbarer Reichweite. Mhm. Weil hinfahren und mit dem Mieter eine Tasse Kaffee trinken, will keiner. Ja. In der Regel möchte ich mit dem Objekt keine Arbeit haben. Mhm. Ja, das Einzige, was ein Kapitalanleger von seinem Objekt sehen und hören sollte, ist 2 Belastungen bzw. 2 Buchungen auf dem Konto. Einmal die Rate von der Bank und den Mieteingang. Und einmal im Jahr eine Einladung zu einer Eigentümerversammlung, die der Kunde bestenfalls gar nicht antritt, weil die Eigentümerversammlungen A, sehr lange dauern, B, meistens langweilig sind und ich kann Weisungen erteilen. Ich habe eine Verwaltung dahinter, die sich um alles kümmert. Die geht für mich auf die Eigentümerversammlung, stimmt in meinem Namen ab, auch weisungsgebunden. Heißt, ich muss mich um nichts kümmern, genauso wie in einem Aktiendepot, wo ich erstmal laufen lassen kann. Das ist für mich eine Kapitalanlage und die muss nicht in der Nähe stehen. Wenn wir es darstellen können und die Lage, wo der Kunde wohnt, gut ist, versuchen wir es natürlich.
Okay. Jetzt ist hier schon mal das Wort Kapitalanlage, Immobilie gefallen. Wir haben über so ein paar kleine Kriterien gesprochen, unter anderem über die Lage. Aber lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Was zeichnet denn für dich eine wirklich rentable Kapitalanlage überhaupt aus? Woran machst du das fest?
Also rentable Kapitalanlage für mich ist natürlich A, die Mietrendite, die wir da haben. Die spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Wobei das für mich nicht das einzig ausschlaggebende Kriterium ist, wo ich sage, ist das ein vernünftiges Immobilieninvestment? Weil, nehmen wir mal Standorte wie München, wie Hamburg, Teilen in Stuttgart, Köln geht jetzt auch schon in die Richtung, da wird es tatsächlich schwierig, Mietrenditen zu erreichen, wo eine 4 vom Komma steht. Mhm. Ich bin schon zufrieden in den Städten, wenn wir eine 3 generieren können. Inzwischen geht es sogar Richtung 2.
Okay.
Das heißt, ich kann natürlich auf der einen Seite mit einem Kunden nur über das Renditethema sprechen. Dann sind wir aber bei 5% oder 6% Mietrendite halt im Ruhrgebiet unterwegs, was ja nicht verkehrt sein muss. Wenn ich aber Metropole oder Speckgürtelmetropole haben will, muss ich halt von der Mietrendite ein bisschen Abstriche machen. Da kaufe ich halt die Lage und den Standort. Mhm. Ich mache es mal ein Beispiel Berlin fest. Mhm. Berlin ist eine Stadt, denen fehlen aktuell für die nächsten 10 Jahre 20.000 Wohnungen pro Jahr. Das heißt, wenn ich in Berlin eine Wohnung habe, dann werde ich, wenn die leer ist, im Zweifel am ersten Wochenende 100 Besichtigungen haben und da finde ich meinen Mieter. Mhm. Die Mietrenditen in Berlin purzeln aber so ein bisschen. Mietpreisbremse spielt da eine Rolle, die aber jetzt abgeschafft werden soll, die auch wahrscheinlich gegen die Verfassung verstößt, weil Vermieter ungleich behandelt werden, weil ein Mieter in der Eifel kann Miete nehmen, wie er will, weil sie kriegt, ist die andere Frage, aber er kann theoretisch 20 Euro den Quadratmeter nehmen und der Vermieter in Köln oder in Berlin darf es nicht. So, und deswegen ist keine Gleichbehandlung da und deswegen verstößt es wahrscheinlich gegen die Verfassung. Aber soll ja sowieso abgeschafft werden. Aber da ist es so, dass ich sage, wenn du einen vernünftigen Standort hast, dann spielt die Mietrendite zwar eine Rolle, aber eher untergeordnet, weil du davon ausgehen kannst, dass du A, immer vermietet hast und B, in diesen Städten, wo Wohnungsmangel herrscht, immer auch eine Mieterhöhung beziehungsweise eine Preissteigerung haben wirst, wegen dem knappen Angebot.
Okay.
Und das ist für mich das ausschlaggebende Kriterium. Wir können aber beides darstellen, wenn der Kunde sagt, ich gucke extrem auf die Mietrendite, dann müssen wir halt in die Lagen gehen, wo wir eine gute Mietrendite kriegen. Wenn er sagt, nee, für mich spielt das Thema Vermietbarkeit und Werterhalt eine Rolle, dann sind wir halt in den Ballungszentren oder zumindest im Speckgürtel davon.
Okay, verstehe. Jetzt haben wir letztens uns drüber unterhalten. Wir hatten einen Mandanten und da ging es darum, er möchte eine Immobilie kaufen. Und deine Antwort war, kauf doch direkt 2. Das heißt, das war das erste Mal, wo du mir das sogenannte 2:1 Modell vorgestellt hast. Kannst du mal ganz kurz erklären, was es mit diesem Modell auf sich hat?
Ja, gerne. Also wir haben halt immer wieder Kunden, auch bei dir war es ja der Fall, die Vorstellung haben, ich kann mir ein bestimmtes Volumen, Immobilienvolumen als Kapitalanlage vorstellen. Und ich kann ein aktuelles Beispiel aus meiner Kundschaft erzählen. Ich habe eine Kundin neu kennengelernt, die mir halt als Vorgabe gegeben hat, sie möchte Immobilien erwerben und hat sich vorgestellt, bis zu einem Finanzierungsvolumen von 600.000 Euro zu gehen. Hat Eigenkapital, also alles gut von der Bonität her, das passte auch. Kapitaldienstfähigkeit, also Raten bezahlen zu können, war auch gegeben. Und ich habe ihr halt vorgeschlagen, wir kaufen jetzt nicht eine Immobilie für 600.000, sondern wir kaufen 2 A300 oder wie auch immer aufgeteilt. Hintergrund ist folgender. Wenn ich eine Immobilie heute erwerbe mit dem aktuellen Zinsniveau und 3% Tilgung pro Jahr unterstelle, das ist auch das in der Regel, was die Banken inzwischen wollen, zwischen 2,5% und 3%, dann ist es rein rechnerisch, finanzmathematisch so, dass ich nach 15 Jahren 50% des Darlehens abgetilgt habe. Ich unterstelle jetzt mal, wir finanzieren 100% Kaufpreis, Kaufnebenkosten kommen aus Eigenkapital. Dann ist halt meine Idee zu sagen, in 15 Jahren kann ich eine Immobilie, vorausgesetzt, die hat noch den aktuellen Kaufpreis immer noch als Wert. Das ist ja meine Aufgabe, den Standort so auszuwählen und die Immobilie so auszuwählen, dass das der Fall ist. Dann kann ich halt eine Immobilie verkaufen zu 100% des Kaufpreises. Ich habe noch 50% des Kaufpreises als Darlehensrestschuld. Die kann ich durch den Verkauf abtilgen. Habe noch 50% des Kaufpreises auf dem Konto liegen und kann damit die zweite Immobilie glattstellen. Das heißt, ich bekomme es über das 2:1 Modell hin, eine Immobilie innerhalb von 15 Jahren komplett zu entschulden.
Mhm.
Und das ist natürlich eine extreme Geschwindigkeit, weil viele Kunden gerade auch, die sagen, ich bin jetzt 50 und ich kriege ja eine Immobilie eh nicht mehr entschuldet, unabhängig davon, dass es ja nicht muss. Es geht ja nur darum, zu tilgen und zu sagen, wenn ich in 15 Jahren die Immobilie verkaufe, den Tilgungsgewinn mitzunehmen. Das reicht schon, um eine vernünftige Eigenkapitalrendite darzustellen. Aber wenn ich sage, ich möchte das tatsächlich entschulden, um die Miete als Rente zu haben, dann ist das 2:1 Modell aktuell bei dem Zinsniveau genial, weil ich kann halt sehr schnell eine Immobilie entschulden, wenn es die Bonität hergibt. Ich habe einen Kunden, der hat das mit 4 Immobilien gleichzeitig gemacht, dann habe ich vielleicht 2 Immobilien entschuldet. Das heißt, wichtig ist da zu gucken, welches Volumen habe ich mir vorgestellt und kann ich das teilen? Mhm. Weil wenn ich jetzt eine Immobilie nehme, das kann man ja finanzmathematisch nachvollziehen, mhm, oder ich kann es beweisen finanzmathematisch. Ja. Wenn ich jetzt 2 Immobilien habe, habe ich ja einen gegebenen Eigenkapitaleinsatz. Wenn ich diesen Eigenkapitaleinsatz auf eine Immobilie abstelle, kriege ich die nicht entschuldet. Bei 2 Immobilien kriege ich es aber hin, eine komplett zu entschulden. Und das ist halt der Hintergrund, warum ich sage, 2-für-1 ist ein super spannendes Modell, vor allen Dingen beim Denkmalthema als Beispiel. Wenn ich auch noch einen hohen Steuereffekt dabei habe in den ersten 12 Jahren, ist das fast ein ja, Perpetuum mobile. Wenn ich hochfinanzieren kann, dann trägt sich so ein Modell fast von alleine und ich muss kaum Eigenkapital dazu tun. Und dann lässt sich eine Eigenkapitalrendite schon fast nicht mehr rechnen. Mhm. Also gerade bei solchen Modellen ist das ein Traummodell, was ich immer wieder auch darstellen kann, rechnerisch beweisen kann. Da geht es eigentlich nur noch darum, ein passendes Modell, passende Immobilie zu finden.
Verstehe. Okay. Generell stellen sich viele ja oftmals die Frage, okay, ich habe ein gewisses Nettoeinkommen, ich habe ein gewisses Vermögen. Wie viel Kredit bekomme ich denn für eine Immobilie? Hast du da irgendwie eine Benchmark, woran man das auch als Privatperson ungefähr berechnen kann, wie hoch meine Kreditrichtlinie bei der Bank sein kann in Bezug auf den Erwerb einer Immobilie?
Also ich sag mal, bis Anfang letzten Jahres konnte man da im Grunde genommen als grobe Faustformel sagen, ungefähr das 10-fache vom Nettoeinkommen. Das ist das, was man als, also Jahresnettoeinkommen mal 10, das ist das, was man als Kreditvolumen ohne Probleme umgesetzt bekommt. Seit dieser Wohnimmobilienkreditrichtlinie, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, ist es ein bisschen komplizierter geworden. Das heißt, die Banken gucken da gar nicht mehr so sehr nach dem Volumen, also nach dem Gesamtvolumen, das ich habe, sondern die gucken auf diesen dämlichen Kapitaldienst. Das heißt, bin ich jederzeit in der Lage, meine Raten zu bedienen, auch wenn ich mal einen Mietausfall habe? Und deswegen gehen die halt hin und sagen, wir rechnen von Kapitalanlageimmobilien mal nur 75% der Miete als Positiveinnahmen. Rechnen irgendwelche Betriebskosten, Instandhaltungsrücklage, Verwaltungskosten und so weiter einfach mal ein bisschen höher, als sie tatsächlich sind. Das führt halt dazu, dass sich die Einnahmen- und die Ausgabenseite auf einmal für mich negativer entwickeln. Und das begrenzt im Moment halt mein Volumen, was ich habe. Mhm. Auch da kann man aber beim Kunden individuell hingehen. Ich habe immer so eine Faustformel, dass ich sage, wir rechnen mal mit 5% Annuität. Das bedeutet Zins plus Tilgung. 2% Zins, 3% Tilgung. Dann habe ich so ein bisschen Worst-Case-Szenario dargestellt. Und mit diesen 5%, im Beispiel 100.000 Euro Kaufpreis für eine Immobilie, 5% Annuität heißt 1.000 Euro Belastung aus dem Darlehen. Ich habe natürlich die Mieteinnahmen noch dagegen zu setzen. Aber das ist dann für mich so ein Ansatzpunkt, dass ich sage, okay, die Belastung, die da rauskommt, wenn ich die so ein bisschen hoch multipliziere und darauf beziehe, was hat der Kunde an freier Liquidität? Alle seine Kosten mal weggerechnet, was hat der Kunde an freier Liquidität? Dann kann ich hochrechnen, welches Immobilienvolumen ist für ihn machbar und wo werden die Banken sagen, sorry, aber das geht nicht mehr. Mhm. Da brauche ich eigentlich nur ein paar Daten vom Kunden und dann kann man ungefähr hochrechnen, was kann der Kunde denn verkraften. Mhm. Da muss man auch keinen Unterschied machen, was die Immobilienart angeht, weil auch da die Banken so ticken, dass die sagen, auch bei einem Denkmalobjekt habe ich in der Regel ja keine laufende Unterdeckung im Monat, aber das interessiert die Banken nicht. Die sagen, Steuer hin oder her, völlig wurscht. Ich behandle die Denkmalimmobilie so, als hätte ich keine Steuervorteile. Rein für die Betrachtung, kriegst du das Darlehen oder nicht.
Ja.
Also insofern, es gibt keine wirkliche Faustformel, aber über diesen, sagen wir mal, Baustein, Annuität, bezogen auf die freie Liquidität, kann ich das für jeden Kunden eigentlich ausrechnen, wie viel Volumen ist verkraftbar und vielleicht noch so ein bisschen als Ergänzung. Viele Kunden haben auch eine falsche Vorstellung. Was kostet denn denen in der monatlichen Belastung eine Immobilie? Weil viele gehen von der vielleicht eigengenutzten Immobilie aus und sagen, okay, bei meiner Immobilie habe ich ja so 500, 600, 700 Euro monatliche Belastung. Das müsste bei einer Kapitalanlageimmobilie auch so sein. Ist es aber nicht, weil ich natürlich die Miete dagegen rechnen muss, die jeden Monat reinkommt. Und auch da gibt es Modelle, wenn ich sage, die Miete muss bei mir aber kommen, das ist ein absolutes K.O.-Kriterium, dann gibt es natürlich auch Modelle, die Miete tatsächlich sicher darzustellen, über werthaltige Mietgarantien, über vernünftig konzipierte Mietpools. Auch das wird natürlich bei den Banken positiv gewertet. Mhm. Und insofern sage ich mal, können viele Kunden, die es gar nicht glauben, eine Kapitalanlage, wie will sich kaufen.
Okay. Das heißt, du hast einerseits auch die Erfahrung gemacht, dass natürlich viele da draußen ein etwas verzerrtes Bild haben, was für mich als Privatperson an finanziellem Risiko, finanziellen Belastung auf mich zukommt, wenn ich so eine eigene Immobilie kaufe. Und du hast mir einmal ein Beispiel erklärt, wo du sagtest, bei der klassischen Altersvorsorge oder bei der klassischen, beim klassischen Depotaufbau fange ich ja in der Regel bei Null an und baue mir im Laufe der Zeit ein Vermögen auf. Und bei der Immobilie ist es so, das Vermögen ist ja schon da. Der Vermögenswert der Immobilie steht ja schon. Mhm. Und ich zahle eigentlich in erster Linie die Kosten, also die Zinsen dementsprechend ab, beziehungsweise lasse sie zu 80-90% vom Mieter abzahlen.
Genau, also es gibt dieses Modell Entsparen statt Ansparen. Das ist eigentlich so der Hintergrund, dass man sagt, ich kann natürlich mit einer Summe X, monatlichen Summe X oder einem Einmalbeitrag in einem Kapitalanlagemodell, ich nenne es jetzt mal die Stufen raufgehen, also peu à peu mein Vermögen aufbauen. Und da gibt es halt auch schöne Rechenbeispiele, wo man das vergleichen kann, dass man sagt, mal angenommen, du nimmst 150 Euro monatlich in die Hand, kriegst 6% Rendite da drauf, machst das 25 Jahre lang, bis du in Rente gehst, dann hast du 90.000 Euro nach Steuern aufgebaut. Da kann ich halt ein bisschen eingreifen und kann dann sagen, okay, ich sehe da so zwei vielleicht Problemfelder. Das eine ist, die 6% sicher zu kriegen. Natürlich gibt es Möglichkeiten über Kapitalanlage, Börse, das darzustellen, aber immer mit der Unsicherheit, kriege ich es tatsächlich und wenn dann nur schwankend. Und auf der anderen Seite, ja, ich habe dann 90.000 Euro da stehen, aber ich habe da noch nicht die Inflation berücksichtigt. Das heißt, habe ich eine Inflation, habe ich vielleicht in Kaufkraft nicht mehr 90.000 Euro, sondern nur 60.000. Mhm. Und wenn ich dann heute hingehe und sage, ich habe das Kapital, diese 90.000 Euro, heute schon, nämlich weil ich zu einer Bank gehe und sage, liebe Bank, ich hätte gern von dir 90.000 Euro, dann sagt die Bank, ja, okay, von deiner Bonität passt, aber wo sind die Sicherheiten? Dann kann ich mich halt daneben setzen und kann sagen, hier ist die Immobilie, die der Kunde mit den 90.000 Euro erwerben will. Und dann kann er mit dem gleichen Aufwand, 150 Euro monatlich über 25 Jahre, das Darlehen komplett entschulden. Dann hat er in 25 Jahren die 90.000 Euro da stehen, aber als Sachwert, hat dann tatsächlich 6% Rendite gemacht, weil er hat ja den gleichen Aufwand gehabt. Nur sollten wir dann eine Inflation haben, stehen da halt nicht mehr 90.000 Euro, sondern vielleicht 110 oder 120. Und das ist halt der Vorteil des Entsparens gegenüber dem Ansparen. Ja. Und das kann man halt sehr schön darstellen und da spricht im Moment halt vieles für die Immobilie.
Okay. Kommen wir mal zu dem Thema Eigenkapitalquote. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen einer eigenen genutzten Immobilie und der Kapitalanlageimmobilie in Bezug auf meine selbst zu erbringenden Eigenkapitalquote? Also bist du eher ein Fan davon zu sagen, ich zahle, sagen wir mal, als Beispiel 20% des Immobilienkaufpreises an, damit meine Kreditbelastung geringer ist? Oder sagst du dir, die 20%, die solltest du dir lieber für andere Gelegenheiten irgendwo in Depot oder in Aktien oder was auch immer investieren? Wie ist da deine Sichtweise?
Also, wenn die Bank keine Rolle spielt bei der Entscheidung, also wenn wir einen Kunden haben mit einer guten Bonität und die Bank sagt, es ist kein Problem, ich finanziere 100%, dann ist es so, dass ich bei einer Kapitalanlageimmobilie immer empfehle, so wenig Eigenkapital wie möglich oder wie nötig von der Bank aus. Einfacher Hintergrund, die Zinsen sind aktuell so niedrig, dass ich mir das Geld halt günstiger leihen kann, als das, was ich auf der anderen Seite für die Immobilie an Mietrendite kriege. Das heißt, ich mache ein Plus. Und dementsprechend, je mehr günstiges Geld ich mir leihen kann, und je mehr Geld ich dann halt höherrentierlich anlegen kann, umso höher ist für mich der sogenannte Zinshebel. Mhm. Je mehr Eigenkapital ich da reinpacke, so mehr Kapital habe ich natürlich langfristig gebunden. Und damit erwirtschafte ich halt erstmal nur in Anführungsstrichen die Mietrendite. Aber ich habe mir halt diesen Zinshebel kaputt gemacht. Bei einer eigengenutzten Immobilie ist es so, da so viel Kapital wie möglich rein, weil das Darlehen muss ich alleine bedienen. Da hilft mir keiner dabei. Bei der Kapitalanlageimmobilie habe ich vielleicht das Finanzamt, auf jeden Fall den Mieter. Bedeutet, ich gucke bei einer Kapitalanlageimmobilie mit meinen Kunden immer auf die Eigenkapitalrendite. Wie viel Eigenkapital hast du eingesetzt? Und wie ist deine Vermögensmehrung? Das heißt, bei einer Kapitalanlageimmobilie entschulde ich ja das Darlehen, klassisch, wie bei einer eigengenutzten, aber halt nicht alleine. Und wenn ich dann irgendwann in 10 oder 15 Jahren das Objekt wieder verkaufe, ich tilge meine Schuld ab, bleibt mir ein Rest übrig. Und wenn ich dann berechne, wie viel Eigenkapital habe ich eingesetzt, um dahin zu kommen, habe ich eine Eigenkapitalrendite und die ist ganz oft zweistellig pro Jahr netto, weil ich diesen Zinshebel nutzen kann. Beim eigengenutzten Objekt muss ich ja selber dafür sorgen, dass das Darlehen kleiner wird und ich kann es weder steuerlich noch in irgendeiner Art nutzen. Keiner hilft mir dabei, ich bin ganz alleine damit. Deswegen da so viel Eigenkapital wie möglich rein, damit ich tatsächlich später auch mal nicht auf die Nase falle, wenn wir nämlich eine Zinserhöhung kriegen. Das kann da bei dem eigengenutzten Objekt, wenn ich nicht schnell genug abgetilgt habe oder zu wenig Eigenkapital eingesetzt habe, halt ganz schnell dazu führen, dass ich das Darlehen nicht mehr bedienen kann. Ja. Weil heute finanziere ich vielleicht mit 1,5% Zinsen und in 15 Jahren liege ich bei 6%. Und die 6% muss ich alleine tragen. Bei einem Kapitalanlageobjekt habe ich aber immer noch den Mieter dahinter. So, und jetzt, es würde abschweifen, aber wenn ich rein volkswirtschaftlich das Ganze betrachte, wir können eigentlich nur dann Zinserhöhungen kriegen, wenn wir auch einen inflationären Hintergrund haben. Ja. Und haben wir eine Inflation, steigen Mieten, steigen in der Regel auch Immobilienpreise. Nur wenn auch die Immobilie, meine eigene Immobilie im Preis steigt, habe ich ja nichts davon. Ich kann es ja nicht vergolden. Ich will meine Immobilie behalten. So, und deswegen ist da halt schon eine Differenz. Und ich sage, viel Kapital in die eigennutzte Immobilie, so gut wie keins oder so wenig wie möglich, halt in die Kapitalanlage.
Okay. Kommen wir mal zu dem Punkt, warum du in der Regel als Immobilieninvestor unter keinen Umständen die klassische Finanzierung bei deiner Hausbank machen solltest.
Good morning, this is your wake-up call.
Okay, das war er, der erste Teil unseres Interviews rund um das Thema Immobilien. Und wenn du dir jetzt sagst, hey, ich möchte wissen, wie ich genau die lukrativen Objekte finde, die sonst eben nicht über öffentliche Portale angeboten werden, dann hast du hier und jetzt die Möglichkeit, mir eine persönliche E-Mail zu schreiben. Sende mir hierzu einfach eine kurze Nachricht an meine-anfrage@patrick-greiner.de und füge in die Betreffzeile das Stichwort Immobilie ein. Und mein Team wird sich dann schnellstmöglich mit dir in Verbindung setzen, um mal herauszufinden, was so deine persönlichen Vorstellungen sind in Bezug auf den Immobilienerwerb und inwiefern wir dich hierzu unterstützen können. In diesem Sinne freue ich mich auch, wenn du zum zweiten Teil wieder einschaltest, denn da geht es explizit um das Thema, wie du mehrere tausende Euros bei einer Immobilienfinanzierung einsparen kannst. In diesem Sinne, sei gespannt. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
That's it for today, but tune in next time on Patrick Greiner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately all by yourself. Be curious on Patrick Greiner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.